Podcast Folge 70. Normalerweise gäbe es heute wie immer am Ende des Monats den Fight Report, wo wir über die coolsten und spannendsten Kämpfe des Monats sprechen. Und vor allem haben wir uns schon die letzten Wochen so drauf gefreut, weil es so viele gute Kämpfe gab. Aber dieser Fight Report muss leider noch eine Woche warten, denn ich habe Corona bekommen, bin in Quarantäne und so einen guten Fight Report möchte ich mit Michelle nicht über Zoom machen. Das wäre einfach schade, weil die Qualität viel zu schlecht wäre. Deshalb gibt es heute ein Interview, das ich schon vorab aufgezeichnet habe und eigentlich erst in der ersten Augustwoche spielen wollte. Macht nichts, wir sind flexibel und drehen einfach mal die Wochen um. Heute gibt es ein Interview und nächste Woche endlich den lang ersehnten Fight Report. Unser heutiger Gast kommt aus Graz. Ihr kennt ihn alle und dürft ihn jetzt gleich noch ein bisschen näher kennenlernen. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Florian Aberger.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ist ja klar.
Wir sitzen da gerade in Graz in einem Keller und in einem super schönen Käfig, wo ihr immer trainiert.
Genau, das ist unser Gym quasi und das ist sehr cool. Da haben wir oben, wer unser Gym nicht kennt, Champions Graz, oben haben wir einen Ring und eine große Mattenfläche und die ganzen Sandsäcke, Kraftbereich, Bar und so weiter. Und dann unten im Keller haben wir quasi noch den Käfig, in dem wir halt hauptsächlich das Cage Wrestling trainieren und auch einen Bodenkampf im Gitter und so weiter, weil der unterscheidet sich halt komplett vom normalen Ringen in der freien Fläche oder auch, was das Grappeln betrifft, also Grappeln in der freien Fläche und Grappeln im Gitter mit Schläge vor allem, das sind zwar komplett unterschiedliche Sportarten, das ist, wie wenn du sagst, 100 Meter Sprint und 400 Meter Läufer. Also das sind zwar komplett andere Geschichten und darum ist es ihm wichtig und auch im Gerd wichtig, dass wir den Käfig haben und dass wir die Einheiten auch da wirklich machen.
Und das ist super schön da. Ich war schon einige Male da in Graz beziehungsweise im Champions Gym und ich finde das Schönste an Graz.
Ja, es ist wirklich eins der, danke vielmals, und es ist wirklich eins der schönsten Gyms, in denen ich auch so war. Und bin auch schon viele Gyms angeschaut, schon viele Orten trainiert. Aber es ist wirklich ein sehr schönes Gym. Es ist sehr sauber, sehr, sehr hygienisch. Also da gibt es absolut nie was. Wir haben quasi eine eigene Putzfrau angestellt, die jeden Tag in der Früh putzt, um 5 oder so, glaube ich, 5 bis 7 oder 8. Alle Matten putzt, alles wird jeden Tag gereinigt. Das ist wirklich von der Hygiene her und grundsätzlich einfach sehr schönes, sehr sauberes Gym.
Ich habe es gespürt, wie ich da mit den blasfüßerten Füßen drüber gegangen bin, dass es sehr sauber wirkt.
Ja, ja, genau.
Du verbringst da wahrscheinlich mehr Zeit als bei dir daheim.
Nein, nicht unbedingt, weil ich wohne direkt über dem Gym.
Das habe ich schon gehört davor, ja, von einem Trainingskollegen.
Genau, also ich wohne direkt drüber.
Das heißt, du verlassest den Block eigentlich nie?
Nicht wirklich. Also ich bin quasi meistens, halte mich da in der Kasernstraße auf, sozusagen. Und ja, es ist halt sehr praktisch, weil früher, es ist halt, wenn man ja immer eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ins Training fahren muss, dann wieder zurückfahren muss. Erstens verliert man sehr viel Zeit und es ist ja irgendwie immer ein bisschen anstrengend. Jeder, der zweimal oder dreimal am Tag trainiert, kennt das. Und so ist es halt echt. Also es war ein riesen Gamechanger für mich, seit ich da wohne. Das ist jetzt schon, glaube ich, 6 Jahre oder so.
Ja.
5, 6 Jahre wohne ich, glaube ich, da sicher schon. Ist es halt echt super, weil man muss halt in der Früh, ich lasse mal oben meinen Kaffee noch runter, dann gehe ich mit dem Kaffeehäfel runter und dann trinke ich da meistens nur einen Kaffee, weil ich bin ein bisschen ein Kaffee-Junkie. Und ja, und dann kann man da schon trainieren und dann kann ich direkt nach dem Training wieder rauf und sogar daheim duschen, Kleider noch essen. Also das ist auch das Nächste, wenn man mehrmals täglich trainiert, dann ist es halt auch wichtig, dass man gleich seine Nährstoffe zu sich kriegt. Also du musst kein Essen mitnehmen oder so, sondern kannst das Essen gleich daheim haben. Das ist wirklich praktisch.
Hast du nie das Gefühl, dass du da denkst, boah, ich will mal wieder weg von da, mal wieder raus, was anders sehen?
Nicht wirklich. Also ich bin durch den Sport schon sehr, sehr viel herumgekommen und ich habe früher in meiner Jugend da Volleyball gespielt, leistungsmäßig, und im Nationalteam Beach- und Hallenvolleyball, und dadurch bin ich auch schon sehr viel herumgekommen. Wir haben immer Trainingscamps und Trainingslager im Ausland gehabt, in die Ferien quasi, in die Schulferien. Dann waren auch dort immer Welt- und Europameisterschaften im Ausland, und dann ist man halt die ersten, gerade im Jugendbereich, sage ich mal, im Jugendsportbereich, ist man halt die Hälfte vom Zeit circa, oder man hängt da Wochen dran oder so, weißt du, dass man das 4 Tage dauert das Turnier und 3-4 Tage schaut man sich nur die Stadt an. Und mit dem MMA auch sehr viel herumkommen, und dann bleibt man auch immer ein paar Tage länger, und also da komme ich schon sehr viel herum. Für meine Freundin ist es ein bisschen schade, weil die wird gerne ein bisschen mehr reisen nur. Und das ist halt schwierig, aber wir haben jetzt einen guten Mittelweg gefunden, dass wir immer schauen, dass wenn ein Kampf war, nach dem Kampf, in die 1-2 Wochen direkt drauf und irgendwo hin, eine Woche auf Urlaub irgendwo hinhauen und mal entspannen, und das passt für mich eher dann, weil nach dem Kampf ist man meistens eher ein bisschen verletzt und oder zumindest die Hände, Füße und solche Geschichten, da kann man sonst auch nicht gescheit trainieren und nur ein bisschen Cardio machen. Und heutzutage, Fitness ist so groß geschrieben, in jedem Hotel gibt es ein Fitnessstudio, wo du dir ein bisschen aufs Rudergerät oder auf dem Fahrrad mittauen kannst.
Wo seid ihr das letzte Mal hin? Nach Innsbruck? Nach der Inferno?
Nach der Inferno, jetzt waren wir in Zypern.
Oh, schön.
Also jetzt letzte Woche waren wir in Zypern, genau. Ja, davor Ägypten, und also nach der Cage waren wir in Ägypten. Und und ganz Anfang des Jahres, Jänner, waren wir in Abu Dhabi.
Genau, das habe ich gesehen. Und Bahrain, Kosovo, du warst wirklich schon gefühlt überall.
Ja, Prag, Bulgarien, eben Kosovo, Bahrain, sogar in Las Vegas 2016, die WM.
Die WM, ja.
Dann davor noch im Tschechien natürlich, davor noch im Volleyball in Portugal, Teneriffa, Frankreich, Paris, Thailand war ja schon, also wie gesagt, ich bin schon so viel herumgekommen und es ist irgendwie, Reisen ist für mich mit irgendwie Anstrengung verbunden, also ich bin am liebsten da, ich trainiere meine 2-3 Mal am Tag, dazwischen schlafe ich, esse und fertig.
Wo hat es am besten gefallen?
Mir gefällt es am besten da in Graz.
In Graz, muss ich sagen. Trotz allem.
Also ich mag es da, ich trainiere gern da, ich habe meine Leute da, ich weiß, wie alles abläuft. Selbst wenn man dann woanders trainiert und so, dann man weiß nie, wie die Leute sind. Dann wollen sie mal alle einen Schädel abreißen, mal die ersten 2-3 Tage, dann hast du nur 2 Möglichkeiten. Entweder du lässt das ein bisschen gefallen im Sparring, sage ich mal. Was halt jetzt auch irgendwie gerade als Kämpfer schwierig ist. Aber dann halt doch oft das Gescheitere, weil sonst. Oder du haust halt gegen und dann verletzt sich einer von euch beiden. Und das ist halt immer eine blöde Situation, finde ich. Also wenn man sie nicht irgendwie kennt, ist es blöd gemeinsam trainieren. Und also ja, das Problem haben leider die Kämpfer auf der ganzen Welt. Was das, selbst die UFC-Stars haben das Problem mit den Trainingspartnern und Sparringspartnern, weil wenn du jetzt ein Top 5 UFC-Mann bist und irgendwo in ein anderes Gym kommst, natürlich will sich jeder mal mit dir messen. Ja. Was man, also es ist das Problem, der Sparringspartner geht leider nie weg. Und das Einzige, was man machen kann, ist halt versuchen, sich mit Leuten anzufreunden aus dem Geschäft, die auf einem ähnlichen Level sind. Und ja, oder halt Sparringspartner herholen, was wir in der Vorbereitung für die Cage gemacht haben. Da ist auch ein Riesendank an Gerhard, den Trainer, der da so unterstützt, und die Sponsoren, die das finanziell möglich machen. Da haben wir zum Beispiel aus Brasilien in Cholten Peregrino hergeholt für mich, weil ursprünglich hätte auf der Cage einen sehr, sehr starken Ringer kämpfen sollen.
Ja.
Den Florian Zendeli, der bei den NFC jetzt erst wieder gewonnen hat, war gegen Nosso Pedro vor 2-3 Wochen. Und für den habe ich mir eben für die Vorbereitung in Cholten geholt. Aber ja, und jetzt kommt dann der
Andreas Binder.
Genau, jetzt kommt dann der Andreas Binder.
Richtig
mit
cool.
Einem Freund, ja. Also ja. Es passt dann eh, sage ich mal. Und sonst muss man sowieso sein Game trainieren und üben. Und das geht gegen die eigenen Sparringspartner aus dem Gym. Wir haben gute Leute da. Und auch gegen sonst. Das Wichtigste ist eh das Drillen eigentlich. Also Sparring ist zwar das Lustigste. Und was immer geht und immer Spaß macht. Ja. Also egal wie müde man ist oder erschöpft. Ja, sobald es einmal, vielleicht ist die ersten 1-2 Runden sind anstrengend und zart. wenn man ein bisschen alles wehtut und verletzt ist, aber dann, sobald man warm ist, macht Sparring immer Spaß. Aber das Drillen ist halt die Knochenarbeit, die hunderte, tausende Wiederholungen, aber klopfen von der Technik, die du halt im Kampf, wo der Gameplan ist und die du umsetzen sollst im nächsten Kampf, das ist halt einfach langweilig. Das ist Knochenarbeit und ist einfach langweilig. Aber es gehört halt dazu und das ist das, wo man wirklich besser wird. Und das, was halt viele Leute leider nicht machen, gerade Leute, die keinen ordentlichen Headcoach haben oder viele von die, sage ich mal, von der Ötterngarde und Anführungszeichen, ohne die jetzt anzugreifen, ich respektiere alle Kämpfer und finde die Leute, die den Sport schon so lange machen, sind ein Wahnsinn, weil ich merke selber an meinem Körper, wie zehrend das ist. Und wenn man das schon jahrelang macht, dann Hut ab und meinen größten Respekt, dass man das immer noch durchzieht. Aber wie gesagt, viele von denen bleiben halt leider irgendwann stehen, weil sie dann nur mehr Sparring machen, nur mehr Drills, nur mehr das, was sowieso machen, ein bisschen Sandsack hauen, ein bisschen Protzentraining. Und da entwickelt man sich halt irgendwann nicht mehr weiter. Man muss sich neue Techniken außerholen, sich Lücken anschauen und das einfach bis zur Vergasung drillen, bis man es kann.
Mhm. Und analysieren wahrscheinlich auch.
Genau.
Vor allem auch von anderen Menschen, nicht nur die, die man kennt.
Genau, so ist es.
Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du weißt, okay, geil, jetzt machen wir Sparring? Ist das so wirklich das Gefühl, was du am liebsten hast, wo du weißt, okay, cool, jetzt kann ich mich voll austoben, ich fühle mich frei?
Nein, würde ich nicht sagen. Ich mache gern Sparring, also braucht man nicht reden. Aber wie gesagt, wir sind, bei uns ist Sparring trotzdem sehr technisch. Mhm. Es ist zwar hart, also wir haben schon ein eher hartes Sparring, würde ich sagen, bei uns im Champions. Also jetzt nicht alle natürlich, aber unter die Wettkämpfer sparen wir schon eher härter. Ich meine, es kommt halt auch Tage, wo es locker ist, aber es ist eigentlich kein technisches Sparring mehr, kann man nicht sagen. Aber man kennt sich gegenseitig sehr gut schon, die ganzen Sparringspartner. Das heißt, hauptsächlich machen wir halt immer die Runden mit dem Bogi, mit dem Anas und mit dem Daniel. Mhm. Und wir kennen uns sehr gut, das heißt, wir verletzen uns nicht mehr. Also es entstehen eigentlich, obwohl wir sehr hart sparen, eigentlich nie Verletzungen im Sparring. Ja. Weil wir halt nicht nachsetzen und nicht ungute Aktionen machen. Ja. Und wenn man halt jetzt sieht, okay, da wäre jetzt das volle Brett drinnen, dann trifft man halt nur locker und stoppt ab und solche Geschichten. Also da passt man schon auf und darum sage ich jetzt, das ist jetzt nicht. Und wir haben halt auch immer, wir haben quasi Montag ist Techniktraining und dann Dienstag ist Sparring. Und am Montag machen wir halt ein paar Techniken. Ja. Die wir quasi Dienstag im Sparring idealerweise einsetzen sollten. Mhm. Oder halt, wenn wir jetzt in Kampfvorbereitung sind und ich jetzt zum Beispiel wir den Gegner analysiert haben und ich einen Gameplan habe, dann habe ich meine 7-8 Techniken, die ich in dem Kampf einsetzen werde und die einfach muss ich permanent im Sparring abspielen gegen die bam. Also es ist auch mehr unter Anführungszeichen drillen und jetzt nicht einfach einen Teufel rauslassen.
Bis es gefestigt ist.
Genau.
Ja.
Natürlich, Entschuldigung, weiß ich noch, was schon lustig ist teilweise, und da ist halt so ein bisschen ein Kämpfer in mir, wenn man halt quasi mit Leuten spart, die man halt teilweise nicht kennt, und ich bin immer so, dass ich grundsätzlich, ich will keinen Wehtun beim Sparen, ich brauche mich nicht hart sparen mit irgendwen, kein Ego-Problem, ich finde, das hat in dem Sport sowieso nichts verloren.
Ja.
Und ich gehe einfach auf locker technisch los und mit Leuten, die ich nicht kenne, das ist ein lockeres technisches Sparring, aber wenn ich merke, okay, man trifft mich einmal härter, was man dann ist halt so, okay, passt, das kann vielleicht was hingewesen sein. Und dann nur 2-3 harte Aktionen kommen und wo man wirklich, man spielt das ja, hat er dich jetzt einfach nur getroffen, weil du reingelaufen bist?
Ja.
Oder hat er wirklich mit gewollt die hart geschlagen oder hart Calfkick oder so blöde Geschichten und dann, oder kickt er die ganze Zeit zum Knie oder so. Und dann macht schon auch Spaß. Und da kommt innen so ein bisschen das innerliche Schmunzeln dann auf, okay, let's go.
Ja.
Dann denkst du, okay, passt, jetzt lassen wir es wissen.
Jetzt ist Kopf, jetzt genau. Style aus.
Genau, und dann entstehen ja immer ein bisschen so Fetzereien mehr oder weniger. Aber wie gesagt, es gehört auch dazu, es ist ein Teil vom Sport und es macht natürlich am meisten Spaß, weil jeder Kämpfer kämpft am liebsten. Mhm. Aber und das ist halt doch nur das, was am ehesten hinkommt. Aber es ist halt einfach auch nicht schlau, wenn man sich halt einfach, die Verletzungsgefahr ist so groß und das spricht einfach nicht dafür, eigentlich.
Du bist 27, dein Profi-Rekord ist 8-0. Ist es ein bisschen ein Druck da, wenn du weißt, okay, es steht noch bei der Niederlage diese 0 und du weißt, jeden Tag kommen Leute einer, die einfach beweisen möchten, dass sie vielleicht ein bisschen besser sind als du?
Ja, natürlich. Sehr sogar. Also ich muss sagen, am meisten Spaß hat es mir gemacht, ab dem zweiten Drittel, sage ich mal, von meiner Amateurkarriere. Ich habe sehr viele Amateurkämpfe gemacht, ich glaube über 25 Amateurkämpfe. Und irgendwann am Anfang hat man natürlich diese Nervosität vom Kämpfen, sage ich mal, und einfach generell die Nervosität, weil du jetzt in einen Kampf reingehst und weil das ein Kampf ist und einem kommt das jetzt so wichtig vor, boah, das ist jetzt mein Kampf, mein großer Kampf, bla bla bla. Und irgendwie mit der Zeit fängt man das dann anders zu sehen an. Du hast überhaupt keine Angst mehr, dass du dich da jetzt verletzt oder dass du getroffen wirst. Oder bei mir war es zumindest so. Und also absolut die Angst ist einmal ja dann ab einem gewissen Punkt komplett weg. Mhm. Und dann ist es einfach nur mehr Spaß haben. Das ist eigentlich das, was mir am meisten taugt für das Trainieren, das ganze Trainingscamp. Und jetzt gehe ich rein und habe Spaß, weißt du? Und ich hoffe, dass ich einen möglichst starken Gegner habe, dass ich einen geilen Kampf habe. Wenn ich gewinne, super cool. Wenn ich verliere, ja, passt, kann man nichts machen. Mhm. Darum hat mir der letzte Teil von meiner Amateurkarriere so Spaß gemacht, weil, wie gesagt, wir haben geschaut, dass wir die stärksten Leute finden und kämpfen, die irgendwie gegangen sind. Und wenn ich gewonnen habe, cool. Wenn ich verloren habe, ja, war es halt so, weißt du, und haben wir zumindest was daraus gelernt. Man nimmt immer mehr mit aus den Niederlagen.
Ja.
Aber ja, jetzt im Profibereich ist es halt anders, weil es ist halt, ich habe schon große Ziele und ich will noch ganz oben. Und nicht nur für den Rekord ist es blöd, aber auch fürs Ranking und für alles, wenn du halt Niederlagen drinnen hast, vor allem gegen Leute, gegen die du eigentlich nicht verlieren solltest, sozusagen.
Ja.
Jetzt quasi für meiner Profikämpfer sind leider die ursprünglichen Gegner, was ich kämpfen wollte, sind leider oftmals ausgefallen. Ich, wie ich jetzt auch gesagt habe, bei der Cagefight erst der Florian Zendeli ist ausgefallen. Dann haben wir zwei Wochen vorher den gefunden, den ich gekämpft habe. Der war okay, war ein guter Mann, war 9-9. Aber erfahrener Mann im Profibereich, schon lange dabei. Aber dort, wo ich hin will und was mein Ziel ist, darf ich gegen so einen nicht verlieren. Also das darf einfach nicht passieren. Da gibt es keine Ausrede, da gibt es kein Lucky Punch, kein was auch immer. Wenn du gegen so einen verlierst, das ist ganz, ganz schlecht für einen Rekord, fürs Ranking, für alles.
Für das Selbstbewusstsein.
Ja, für Selbstbewusstsein einen weiteren Weg. Und da ist natürlich der Druck schon sehr groß. Also vor allem, weil du halt auch weißt, okay, selbst ein Schlacht soll jetzt auch nicht werden. Weißt du, das heißt, man muss sehen, man ist eine Klasse oder zwei Klassen besser. Weil sonst rede ich nur heiße Luft, wenn ich sage, ich will dorthin und kann nicht einmal mit so einem komplett easy fertig werden. Und beim letzten Kampf jetzt aber zum Beispiel, wo ich diesen Erika Skolobowski gekämpft habe auf der Inferno, muss ich sagen, war der Druck nicht so da, nicht so groß. Natürlich der Druck, dass ich gewinne und so, aber grundsätzlich der Druck nicht, weil ich gewusst habe, okay, das ist ein starker Mann. Also selbst wenn gegen den jetzt ein Botzer passiert, wie ein Lucky Punch in eine Submission reinkommen oder sonst irgendwas, gegen den darf man verlieren. Unter Anführungszeichen. Sollte natürlich nicht passieren, wenn ich dorthin will, wohin will. Aber er war selber 7-0-1, ist gut gerankt in der Fight Matrix. Hat auch 18-6, glaube ich, als Amateur gehabt. Also auch 22, 23 Amateurkämpfe oder ein paar Kickboxkämpfe und so weiter. Also wirklich ein junger, explosiv, körperlich starker, kräftiger, erfahrener, einfach wirklich guter Kämpfer. Und gegen den dürfte man theoretisch verlieren. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, wo ich den Kampf gewonnen habe und vor allem Wien gewonnen habe. Weil es war zwar über Punkte und über Distanz, aber in den ganzen 15 Minuten hat es nicht eine Sekunde in dem Kampf gegeben, wo ich nicht komplett die Kontrolle gehabt habe und im Prinzip komplett dominiert habe. Leider sind die Scorecards nicht vorgelesen worden, aber also es waren zumindest eine, waren nicht vielleicht sogar 2, 10, 8 Runden, glaube ich, dabei. Also das war eine komplette Dominanz von ersten Minuten bis zur letzten. Und das war halt so ein bisschen ein Statement, weil wenn einmal in der ersten Minute in der hintere eine läuft oder so und ich am K.O. schlag, es kann Glück sein, weißt du, man braucht man nicht groß um einen heißen Bein herumreden. Es ist trotzdem mal 4 Unzer Handschuhen, sag ich mal, im Mittelgewicht schlagt man hart und es kann immer passieren. Die Chance ist da, dass du reinlaufst in der hintere Gerade oder in den Haken oder was auch immer, aufhört zu hacken. Aber, und in der Knie. Aber wenn du den über drei Runden komplett neutralisierst und dominierst, dann bist du einfach mindestens ein Klass besser. Und das habe ich gesagt und das war fürs Selbstbewusstsein sehr gut, weil davor habe ich halt nicht wirklich gewusst, okay, schon lange keine guten Leute mehr kämpft. Und ich habe nicht wirklich gewusst, wo man steht, weil natürlich, ich denke mir, dass ich mich weiterentwickelt habe in den letzten 2-3 Jahren.
Ja.
Aber mit Corona-Pause und so und dann der Gegner auf der Cage, was jetzt eigentlich nicht das Niveau gehabt hat, was ich kämpfen wollte, man weiß dann doch nicht, wo man ist. Und nach dem Kampf habe ich aber, oder jetzt weiß ich klar, wo ich bin und dass ich im richtigen Weg bin und dass auch die Sachen, die ich trainiere und die im Training mache, funktionieren. Und ja, dass ich einfach im richtigen Weg bin und das ist immer wichtig.
War der Kampf bei der Inferno ein sehr strategischer und technischer Kampf eigentlich?
Ja, extrem.
Weil ich habe es von außen gesehen und ich habe mir gedacht, ich habe mir mehr erwartet, weil ich deine Kämpfe ja schon kenne und ich weiß, das ist immer Firework eigentlich. Den habe ich eher langweilig gefunden und gar nicht so dominant.
Ja, also es war sehr dominant, meiner Meinung nach.
Mhm.
Ich habe genau das umgesetzt, was wir gemacht haben. Okay. Also ich hab auch,
das ist auch ein geiles Gefühl, wenn man das schafft.
Genau. Ja. Und was halt das Wichtige war, was meinem Trainer das Wichtige war, dass wir einmal sehen, dass ich über volle Distanz gehen kann.
Das war der erste 15
also, Minuten? Also, nein, ich habe schon mal auf der anderen Inferno auch. Ja, genau. Also
weil da ist nämlich nur gestanden 3 Runden und 5 Minuten, deswegen war man nicht sicher, was ist das jetzt?
Ja,
also,
genau.
Haben sie falsch eingetragen.
Nein, also auf der anderen Inferno habe ich auch schon volle Distanz gekämpft. Aber da habe ich mich komplett auspowert. Also da habe ich in der ersten Runde ihn schwer angeknockt, am Ende der ersten Runde damals diesen Gegner mit einem Knie zum Schädel und dann 2-3 Schläge nach und dann ist er abgegangen und dann habe ich wie ein Irrer Ground and Pound auf ihn geschlagen, alles in die Deckung, einfach bam, bam, bam und jetzt irgendwie, der Schiri hat ihn nicht abgebrochen. Theoretisch hätten wir abbrechen können, aber andererseits auch war es die richtige Entscheidung offensichtlich, weil er hat sich noch verteidigen können und hat weiterkämpfen können. Und dann, ich war fertig gefahren. Also in der Pause von der ersten Runde auf zweite Runde, habe ich mir gedacht, okay, ja, ich weiß nicht, ob ich im Podcast fluchen darf, aber ich sage einmal, fuck. Also ich habe mir richtig gedacht, von der ersten auf zweite Runde, ich bin komplett leer. Ich habe absolut null mehr. Und ich muss jetzt nur 2 Runden kämpfen.
Mach total.
Und dann habe ich halt die anderen 2 Runden irgendwie zu Boden gebracht und unten festgehalten und gestrollt und was weiß ich. Aber das war halt echt dann, die erste Runde war cool und schön zum Sehen, explosiv und wie du sagst, Fireworks.
Ja.
Aber zweite und dritte Runde waren dann einfach nur noch irgendwie überleben.
Ja.
Und ich sage einmal so, der Gegner war, es war ein Gegner, der eingesprungen ist, es war nicht der stärkste Gegner. Also so einen Gegner hätte ich auf jeden Fall finishen müssen.
Ja.
Und ja, jetzt war es halt einfach anders. Jetzt, wir haben gewusst, der ist stark. Gegen den volle Distanz, das wollten wir jetzt einmal sehen, dass ich quasi von der ersten bis zur letzten Runde alles abrufen kann, komplett da bin und mein Cardio passt, meine Einteilung passt, weil es ist ja kein Cardio-Problem an sich, weil die Luft ist ja gut, es ist mehr Ökonomie und Einteilungsgeschichte und dass das einfach passt und okay ist und funktioniert. Und darum habe ich in der zweiten Runde habe ihn sehr schwer angeknackt da. Und habe dann Ground and Pound nachgesetzt.
Ja.
Und das war genau in meiner Ecke vom Trainer. Ich glaube dass ich wahrscheinlich Finishen erkennen dort. Aber der Gerd hat ihm dann auch reingerufen, baut die ja nicht aus, weißt du? Baut die ja nicht aus. Und dann habe ich gedacht, okay, passt, ja. Baut die mich lieber nicht aus. Weißt du? Hab wieder ein bisschen mehr auf Kontrolle und dann, ja. Und es war jetzt sehr taktisch, weil, wie gesagt, ich habe in der ersten Runde, habe ich mir halt ein bisschen angeschaut im Stand, weil sehr unorthodox kämpft.
Okay.
Also er hat extrem lange Hände. Das ist mir beim Wayne aufgefallen. Also der hat wirklich um einiges längere Hände gehabt als ich. Obwohl er ungefähr gleich groß war, aber der hat so lange Arme gehabt. Und dann hat er sich immer sehr zurückgelehnt, was jetzt eigentlich nicht unbedingt was Gutes ist, aber er hat eine unglaubliche Balance. Der kann sich super zurücklehnen und dann direkt wieder mit dem Konter kommen. Und dann trifft er die teilweise aus Winkel und irgendwo, was ganz komisch ist.
Ja.
Also wirklich ein Blöder zum Kämpfen im Stand. Und wir haben das halt komplett neutralisiert und wir haben uns gesagt, ja, beim Fightico und mit meiner Fähigkeit, Leute zu lesen, was eine meiner größten Stärken ist, schaue ich mir einfach mal an in der ersten Runde. Und er hat dann einen Deckdown geshootet, wenn ich im Stand was ist nicht viel passiert, wir haben uns gegenseitig ein bisschen abtastet am Anfang der ersten Runde. Dann hat er einen Deckdown geshootet, also er wollte dann quasi zu Boden, weil er eigentlich die meisten Kämpfe ist eher, also er ringt gerne, er hat die Leute gerne zu Boden gebracht und dann von oben Ground and Pound. Und ich habe aber den Deckdown verteidigt, habe es noch umgedreht, habe ihn ins Gitter befördert und ich bin mit ihm auch zu Boden gefahren und habe ihn dann unten kontrolliert in der Half Guard und Guard die ganze erste Runde, also sicher 3-4 Minuten am Boden und habe mit, okay, ich habe nicht viel Schaden angerichtet, aber ich habe permanent immer wieder geschlagen, das heißt Punkte gemacht und die erste Runde klar gewonnen. Und ich habe halt dann auch gesehen in der ersten Runde, okay, wenn ich auf einmal mal drauf bin und wenn ich ihn habe, dann wird er mir wahrscheinlich nicht mehr aufkommen. Ja. Also das habe ich ganz klar gesehen in der ersten Runde, wie ich gespielt habe, habe ich gewusst, okay, der steht mir wahrscheinlich nicht auf, wenn ich ihn einmal unten habe. Und dann, wo ich ihn halt in der zweiten Runde im Stand so schwer angeknackt gehabt habe, und halt am Boden des Ground and Pound, wo ich dann einbremst worden bin quasi vom Trainer, dann habe ich halt gewusst, okay, ja, ich kann mir jetzt voll auspowern und dann vielleicht die dritte Runde verlieren, weißt du, ja. Oder ich spüre jetzt den Rest der Runde so ab wie in der ersten Runde und dann habe ich halt wieder kontrolliert, ein paar Schläge und habe auch gewusst, okay, das ist jetzt wahrscheinlich eine 10-8er Runde. Die erste Runde habe ich fix gewonnen, die zweite Runde habe ich auch fix gewonnen. Wahrscheinlich sogar 10-8, aber zumindest gewonnen.
Ja.
Dann bin ich schon zwei Runden vorn. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie ich den Kampf noch verlieren kann, ist, indem er mich ausnockt oder submittet. Und dann sind wir in der dritten Runde einfach hergegangen und dann habe ich mit Frontkicks die ganze Zeit bam, 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 bam und mit Jab und Frontkicks und ausgesirkelt und halt einfach sicher runtergespielt im Stand, das Ding. Und er hat halt keine Antwort gehabt und ich habe auch permanent mehr Treffer gelandet. Und das ist es, auf das es im Endeffekt ankommt, ich meine, wenn du Schiri bist und darum ist mir erst selber bewusst, wenn ich selber Schiri war, du machst einfach ein Stricherl für jeden Treffer, der landet.
Ja.
Und ob das jetzt ein harmloser Frontkick zum Oberschenkel oder zum Knie ist, oder ob das jetzt ein Jab oder hintere gerade ist, ist wurscht, weißt du, man, Treffer ist Treffer. Bam, 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 bam. Und wenn du permanent die Treffer aber landest, dann gewinnst du die Runde. Und der kann sich auch nicht entfalten. Und dann gegen Ende der Runde hat er dann aus Frust noch geshootet, weil er nicht mehr gewusst hat, was er tun soll.
Ja.
Weil er nicht zurechtgekommen ist und ausgesprawlt und dann noch Crown and Bound und drum. Das war komplett klar von Schluss bis von Anfang bis Schluss.
Es macht so viel Spaß, mit euch so Kämpfe zu analysieren, weil ihr das auch wieder anders sieht und weil man immer ein bisschen was lernt. Du hast da den Kampf natürlich jetzt gewonnen, wie wir schon wissen, und du bist der neue Inferno FC-Champion. Ja, genau.
Cool. Das war cool, mal den ersten Titel im Profibereich zu haben. Ist sicher so ein Gürtel, das ist was, das hebt man sich wahrscheinlich für immer auf.
Ja.
Und ist einfach eine coole Erfahrung gewesen und auch cool, jetzt einfach mal Champion zu sein. Auch wenn es jetzt noch nicht der Champion ist, der es mal sein will, aber es ist einmal ein Anfang. Und das hat mich natürlich sehr gefreut.
Ich nehme an, UFC-Gürtel wäre natürlich das Ziel, oder?
Es ist natürlich der Traum von jedem Kämpfer, braucht man nicht reden. Aber bis dahin ist, glaube ich, nur ein sehr langer Weg. Aber es ist natürlich das Ziel, aber ja.
Wo hängt der Gürtel jetzt?
Der liegt in meinem Ankleiderschrank ganz oben im obersten Fach. Also weil der ist immer offen quasi und also jedes Mal, wenn ich zu meinem
Gewand gehe,
zum Trainingszeug gehe, liegt oben quasi der Gürtel. Das ist ganz cool, das taugt mir.
Heute könnt ihr den Gürtel anziehen.
Ja. Heute gehe ich immer mit Gürtel aus. Heute kann ich mit dem Gürtel essen.
Ja. Wie war das dann, nachdem du das gewonnen hast? Hast du dann irgendwie gemerkt, okay, wow, auf einmal 100 Nachrichten draufkrieg oder hast du irgendwie, hat sich das irgendwie ein bisschen verändert?
Ja, natürlich. Wie gesagt, das war wichtig. Es war für mich, ich habe die ganze Zeit in der Woche vor dem Kampf und so, wenn die Leute fragen, bist du nervös, bist du im Druck, bla bla. Ich bin gesagt, nein, es ist eigentlich der erste Kampf jetzt seit langem, wo ich bin nicht voll nervös, ich habe nicht den Augendruck, nicht so wie bei den anderen Kämpfen, weil es ein guter Gegner war, aber wie soll ich sagen, ich war einfach sehr gespannt weil wie gesagt, ich habe selber nicht gewusst, wo ich stehe, ganz genau, also es ist Wiedner, weil es ist, das Training und der Kampf sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Es gibt so viele Trainingsweltmeister, die sind im Training gut und im Kampf nicht oder umgekehrt, weißt du, ich bin zum Beispiel im Training, ich bin im Kampf komplett ein anderes Monster wie im Training. Also das kann man nicht vergleichen. Mhm. Ich bin der volle Wettkampfstyp. Und man weiß nicht, wo man steht. Wenn man sich nicht einmal gegen irgendwie mit wem misst, wo man auch weiß, wo der steht. Weißt, ne? Ja. Und der hat in Holodenko vorher, Holodenko ist jetzt mehr Mund als Können, aber trotzdem ist er auf jeden Fall nicht schlecht und im deutschsprachigen Raum halbwegs ein Name nicht schon, sage ich mal. Und der hat den ja gekämpft ein paar Monate vorher und hat von dem 3 Runden komplett aufs Maul gekriegt. Der hat nur Glück gehabt, war ja unentschieden, das ist der einzige unter Anführungszeichen Botzer in dem Rekord gewesen von meinem Gegner, wenn man den Kampf ja angeschaut. Und das einzige Glück vom Holodenko war in dem Kampf, dass ihm Erikas einen Punkt abgezogen haben, wegen einem Headbutt.
Oh,
und deswegen war es unentschieden. Aber der hat dem eigentlich aufs Maul gehauen die ganze Zeit.
Okay.
Der war on top die ganze Zeit, hat einen Grounded Pound und in der 3. Runde ist er, glaube ich, die komplette 3. Runde in der Mount gesessen. Also, wie gesagt, das ist, der hat schon ein Niveau gehabt. Und wenn man dann einfach sieht, hey, okay, ich habe den so dominiert, so nicht nur geschlagen, sondern so dominant geschlagen und so klar geschlagen, dann ist das einfach ein Zeichen, mehr oder weniger, dass ich einfach dorthin bin. Und das war einfach die Anspannung davor zu sehen, weil es hätte auch umgekehrt sein können. Es hätte sein können, dass er mich dominiert und dass ich überhaupt noch nicht so weit bin, wie man denkt, dass ich bin oder wo ich hin will. Es war einfach ein Test für mich selbst und ein großes, großes Fragezeichen zu meinem Training und den letzten 3-4 Jahren. Und ich war einfach auf die Antwort so gespannt. Und darum, wo ich die dann gehabt habe, quasi die Antwort, war ich einfach sehr happy drüber. Und das hat mir halt natürlich voll taugt.
Das beruhigt an, ja.
Ja, voll.
Du hast ja davor schon erzählt, du warst im Nationalteam für Volleyball.
Mhm.
Wie kommt der Volleyballspieler zum MMA?
Es war so, bin mit 13 oder 14 nach Graz ins Internat gewechselt, weil in Graz ist quasi so die HIP Liebenau, das ist eine sehr, sehr gute Volleyballakademie, eigentlich eine der besten in Österreich. Und bin damals eben im ich weiß nicht, was das war, U13 oder 14 oder was, Unterstufen, bin ich angeredet worden vom Trainer von denen. Dann zuerst hat meine Eltern gemeint, na, du kannst ja nach Graz gehen, bla bla bla. Das Jahr drauf dann habe ich dann mit meiner Schwester zusammen die Schulmeisterschaften im Mixed Beachvolleyball gewonnen.
Okay.
Also die Staatsmeisterschaften und da haben wir immer dann die Grazer geschlagen.
Ja, ist deine Schwester auch so groß?
Ja, also meine Schwester ist auch sehr groß. Und hat immer auch Volleyball gespielt und die haben wir dann geschlagen und dann haben sie mich nur mehr angeredet dort. Und man, es wäre doch so cool, wenn ich kommen würde und hin und her. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, passt. Dann habe ich meine Eltern so lange eingeredet und dann habe ich gesagt, ja, wenn du keinen Dreier hast im Zeugnis oder so, das haben sie, meine Mutter, glaube ich, gesagt, wenn du keinen Dreier im Zeugnis hast, darfst du gehen. Und es war ein Halbjahr und ich habe, glaube ich, 2 Vierer gehabt oder so.
Oh, shit.
Also sie hat eh gewusst.
Also war
sie
es doch, war eh kein Dreier.
Sie hat sich gedacht, das geht sich sowieso nicht aus.
Ja.
Und dann habe ich Vollgas eingestrebert und hab nur mehr eins geschrieben und habe dann nur Prüfungen zwischen 2 und 3 gemacht.
Echt?
Dann habe ich mein Zeugnis gehabt ohne Dreier und dann ciao nach Graz.
Und wie cool, wo hast du da gewohnt davor?
Weil
du gesagt hast, dann bist du dann nach Graz.
Ja, im Internat. Also genau.
Genau. Das, und aufgewachsen bist du auch in der Nähe von Graz, oder?
Nein, aus Linz bin ich ursprünglich.
Ah, aus Linz, genau, aus Linz, okay, genau. Okay.
Darum, es war das weit weg von anderen, wollten meine Eltern eher nicht, dass ich weggehe.
Ja.
Aber ich war halt immer schon so sportbegeistert und dann bin ich halt dort ins Internat gekommen, was mir voll taugt hat. Es war eine wunderschöne Zeit, mit vielen Leuten, also viel Freunden kennengelernt und war eine Wahnsinnszeit im Internat und einfach mit dem Sport so aufzuwachsen, weil wir haben da auch schon teilweise 2-mal am Tag, zumindest 1-mal am Tag, jeden Tag trainiert. Also die Schule ist darauf ausgelegt, das heißt, du hast am Vormittag auch Training und so.
Ja.
Also es war wirklich super. Und dann halt maturiert. Und ein bisschen, das muss ich sagen, aber mit der Zeit dann ganz leicht die Freude am Volleyball verloren.
Okay.
Und halt ist auch dazu gekommen, dass für mich sowieso sehr schwer gewesen wäre, weil ich nicht groß genug bin für Hallenvolleyball auf keinen Fall. Wann dann Beachvolleyball? Und fürs Beachvolleyball, was mir auch mehr Spaß gemacht hat, hätte ich nach Wien gehen müssen wieder und in Wien studieren, weil das Beachvolleyball-Nationalteam trainiert in Wien.
Okay.
Und quasi, du kannst nur drin bleiben, wenn du nach Wien gehst und das ganze Jahr da trainierst oder halt hin und her fährst. Aber das ist dann doch ein großes Stück.
Ja,
und das habe ich aber auch sogar gemacht, das erste halbe Jahr. Also ich habe mir dann eine Jahreskarte für die ÖBB gekauft, bin Aber man dachte, okay, ich probiere neben dem Studium ein bisschen nach Wien auszufahren zum Trainieren und so. Aber dann irgendwann haben wir gedacht, okay, kannst du das mit aufs Studium, ich lasse das, weil das wird so nichts, ich schaffe so nicht an die
Was hast du studiert?
Welt. Informatik. Ich schaffe so nicht an die Weltspitze, im Volleyball mehr oder weniger. Und wie mir das dann bewusst worden ist, hat das in derselben Sekunde eigentlich schon komplett einen jeglichen Reiz für mich verloren. Und ich habe null Bock mehr drauf gehabt. Also,
ja, wenn du weißt, du kannst
nicht weiß, ich kann nicht der erreichen. Beste werden und zu die Beste werden, interessiert es mich nicht. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, passt, dann drehe ich mich aufs Studium, gib da Gas, häng mich da rein, weil das habe ich am Anfang ein bisschen schleifen lassen, die ersten paar Wochen, Monate.
Eben wegen dem Training fahren.
Ja.
Die ersten drei Semester sind meistens zum Schleifen lassen.
Ja, bei mir das erste Semester war eher ein bisschen. Aber dann haben wir gedacht, okay, jetzt hänge ich mich ins Studium rein, weil Computer interessiert mich, Informatik interessiert mich. Und dann halt habe ich eine Zeit lang gar nichts gemacht, außer ein bisschen Fitnessstudio, was mir dann aber sehr schnell Fahrt geworden ist.
Ja.
Da habe ich gedacht, okay, eigentlich habe ich den Kampfsport immer schon ein bisschen interessiert. Und dann habe ich, aber ich habe nie die Zeit gehabt, weil ich es nicht machen können, weil ich Volleyball gespielt habe, jeden Tag. Und dann habe ich gedacht, okay, ich könnte es eigentlich mal ausprobieren. Dann habe ich mich beim Bushido X, das ist eine Selbstverteidigungsgeschichte, angemeldet. Und habe dort einmal ein Jahresabo abgeschlossen, gleich mit allen Kursen. Das war aber ein kompletter Kung-Fu-Mist, also wirklich. Wirklich, also absolut nicht realitätsgetreu, also einfach ja. Und ich habe es aber voll geglaubt. Ich war voll drinnen in dem, ich habe dem Trainer alles geglaubt, dass das waren für mich die Nonplusultra, alle Techniken glaubt, die man dachte, Alter, wenn jetzt ja mein Messer auf mich zukommt, dass der Brababam mit Waffen.
Ja.
Und was weiß ich, wie es halt einfach, wie es da geblendet wirst von denen, ist einfach arg. Und dann habe ich mit dem Podcast hören angefangen, logisch.
Du hast lustigerweise,
ja.
Cool.
Und dann habe ich Joe Rogan Podcast gehört.
Wer nicht?
Und ja, und dann war eine Folge, wo quasi er sich lustig gemacht hat über die ganzen Krav Maga.
Und wir so, hey, das bin ja ich.
Wie dumm Krav Maga ist, wie blöd das ist, wie das einfach nicht funktioniert und MMA halt quasi, wenn man Kampfsport machen will, natürlich MMA, aber sonst halt zumindest Jiu-Jitsu, Boxen, Kickboxen, alles ist besser wie das, weil das funktioniert einfach nicht. Und man dachte, er hat recht. Dann bin ich mir hingegangen, habe ich mich erkundigt, gibt es irgendein Gym in Graz, was MMA anbieten, Champions gefunden, Probetraining kommen und komplett, es hat mir so taugt, vom ersten Training an, dann einfach, wo ich gesehen habe, weil dann nach dem ersten Training rollen und ich schon damals eher, sage ich mal, kräftig, viel Pumpen gegangen, immer schon Spaß gemacht. Gutes Selbstbewusstsein, man dachte, ja, passt, dass der jetzt ist Rollen cool, was der vor allem so ein bisschen Techniken zeigt, jetzt Rollen. Und dann ich mit, was nicht, so 80 Kilo, 80, 85 Kilo und dann irgend so 60 Kilo. Und ich kann gar nichts machen, was der, der klopfen, der haben komplett drüber gefahren und immer noch, boah, weißt du, das ist eigentlich echt geil, weil der hat so viel weniger Kraft, so viel weniger Gewicht und ich habe einfach komplett gar nichts tun können. Mhm. Also jeder, der zum ersten Mal Grappling-Training war, weiß, man ist komplett hoffnungslos.
Ja.
Das ist wie ein Trinken.
Ja.
Also du kannst von einer Scheiße kommst in die andere rein. Also, es wird nur schlimmer. Er macht mit dir, was er will.
Ja.
Und so war es halt bei mir auch logischerweise am Anfang. Und dann hat man das halt full taugt, dass man das kann und machen kann, da quasi, wenn man das gut kann. Und dann bin ich neben dem Studium quasi, habe ich sofort geschaut, dass ich zumindest in der Früh das Training gehe, von 10:45 bis 12. Haben wir es auf der Uni auch so einteilt, weil die fixen Kurszeiten. Und dass ich am Abend immer gehe, die zwei Doppeleinheit am Abend, das heißt 18:15 bis 19:30 und 19 bis 20:45. Das heißt, ich bin eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich mein erstes Probetraining gemacht habe, immer dreimal am Tag trainiert.
Bist du deppert?
Ja.
Wirklich? Dreimal am Tag?
Ja, also Montag Wahnsinn. Bis Freitag eigentlich drei Einheiten am Tag. Zweimal am Tag unter Anführungszeichen, aber drei Einheiten, so eine Viertelstunde am Tag eigentlich. Und das eigentlich, seit ich angefangen habe, seit meinem ersten Probetraining eigentlich durchgehend. Und ja, es hat mir halt voll taugt und dann ein paar Monate später schon der erste Kampf und dann Stefans dann den ersten Kampf gehabt, die Leute halt am Zuschauen und dann halt voll gefeiert werden und dann denkt man sich sowieso, man ist der Superheld schlechthin und dann, das hat mir halt so taugt und dann halt Studium wieder komplett schleifen lassen. Ja, zuerst schleifen lassen.
Ja.
Und dann nach Vegas, dann 2016 war dann Vegas, also ich war dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 7-0 als Amateur.
Ja, Amateurweltmeisterschaften.
Genau, dann waren die Amateurweltmeisterschaften. Dort habe ich dann gekämpft, dort habe ich verloren, leider, gleich in der ersten Runde. Okay. Da habe ich einen sehr starken Australier gekriegt, Joseph Luciano.
Eins von deinen einzigen 5 Niederlagen?
Genau, der ist wirklich stark. Also der hat jetzt auch bei One gekämpft. Also der ist jetzt auch Profi, ich schreibe mit dem manchmal immer noch in Kontakt.
Ja.
Und der ist wirklich, wirklich ein starker Mann. Hat dann auch drauf, glaube ich, immer auf einmal gewonnen. Mhm. Einmal dann bei der WM, glaube ich, Zweiter oder Dritter waren. Also wirklich ein super, super, super Kämpfer. Und ich habe aber mit dem damals schon, also in meinem, da habe ich 1,5 Jahre Kampfsport-Erfahrung gehabt, ich habe volle Distanz gekämpft mit dem, voll angemischt.
Ja.
Und was halt wichtig war, man hat halt gesehen, ich bringe alle Eigenschaften mit für den Sport, die man braucht, um ganz oben zu kommen. Und das weiß man ja vorher nicht, ja, wenn man nicht einmal aufs Maul kriegt. Also ich habe von dem richtig aufs Maul gekriegt. Also in der ersten Runde zwar noch nicht, da war es halbwegs ausgeglichen, aber wie wir auch schon vorgeredet haben, was immer wieder mein Problem war, ich habe mich ausgepowert in der ersten Runde. Dann haben wir mal vorher gesagt, mit dem letzten Kampf war das einmal, dass wir sehen können, ich kann über 3 Runden konstant kämpfen, ist auch wichtig. Aber da habe ich mich komplett ausbrennen in der ersten Runde und dann zweite, dritte Runde einfach nur aufs Maul gekriegt, permanent von, also nur. Aber halt immer wieder, der Schiri hat mich, glaube ich, in dem Kampf 15 Mal ermahnt, defend yourself, alles stop the fight und dann okay, wieder irgendwie anders hindreht und dann hat er aus einer anderen Position wieder aufs Maul gekriegt und wieder da eine andere Position. Also es war echt Dings und dann hinten alles voll gespimmt und ich so fertig war und so, also es war echt. Aber das hat zumindest gesagt, okay, ich habe das Kämpferherz, ich habe den Willen und ich war dann auch nur motivierter, weil man weiß ja nie, wie man mit einer Niederlage umgeht.
Genau, ja.
Und ich war dann auch nur motivierter und dann habe ich mit dem Gerd geredet und ob es eine andere Möglichkeit gibt. Und dann habe ich da im Gym quasi die Lehre zum Fitnessbetreuer gemacht.
Okay.
Die habe ich dann auch ganz normal abgeschlossen und habe mich halt Fullgas aufs Training konzentrieren können. Und also da habe ich ganz normal mit Auszeichnung abgeschlossen. Die ist halt eine normale Lehre wie jede andere.
Ja.
Ich habe mich halt in Wahrheit Fullgas aufs Training konzentriert. Habe halt natürlich da ein bisschen Stunden geben und so. Aber der Hauptfokus war halt dann ab dem Moment nur mehr der Sport.
Aber wie ist das? Hast du nicht manchmal das Gefühl, heute würde ich gerne einmal ganz was anderes haben? So wie damals das Informatikstudium ist eigentlich eine völlig andere Richtung.
Ja.
Geht dir das ein bisschen ab irgendwie?
Nein, ich muss sagen, nicht. Also früher habe ich so zum Ausgleich immer gezockt.
Ja.
Also das war Shooter, so...
Shooter-Games?
Ja, eher MMORPGs, also so eher die Richtung.
Ich habe keine Ahnung, was
also,
das ist.
Ja, Multiplayer-Online-Games halt so.
Okay.
Oder halt ein bisschen League of Legends und so habe ich auch gespielt in der Zeit damals. Sehr viel, aber auch Shooter natürlich, also alles Mögliche. Einfach wirklich viel gezockt.
Ja.
Und halt, ich habe dann auch nebenbei am Wochenende, Samstag, Sonntag, anfangs nur Samstag, dann Samstag, Sonntag, auch noch können.
Mhm.
Weil am Wochenende hat es schon quasi eh immer zu gehabt. Also wir haben Montag bis Freitag noch offen. Ich habe zwar oft ist zwar wer da und dann kann ich trotzdem trainieren und so, aber das geht nicht und dann kann ich am Vormittag schon trainieren gehen und dann ab Mittag bin ich können gewesen bis auf die Nacht, in die Nacht, eine Samstag, Sonntag. Also so habe ich es dann sehr lang gemacht. Und ja, und das war auch irgendwie so ein bisschen Ausgleich, weißt du, wenn man den ganzen Tag mehr oder weniger im Gym hockt, die ganze Woche, dann ist man quasi am Wochenende, jetzt können ist eh noch zum Unterleid sein, fort sein, weißt du, und so weiter. Aber grundsätzlich, ich brauche das jetzt eigentlich nicht so. Und jetzt seit 4 Jahren habe ich jetzt, also noch nicht 4, aber bald, also 3,5 Jahre, habe ich jetzt immer meine aktuelle Freundin und mit der passt es auch super. Und,
ist Ausgleich und genug.
Das ist Ausgleich genug. Wenn man jetzt einen Hund, weißt du,
ja,
das ist eh super. Das passt voll.
Wie heißt er?
Momo.
Cooler Name.
Ja, voll.
Ist das von dem Film?
Nein, das ist einfach. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, wir haben einfach hin und her überlegt. Zuerst, wir waren ihn anschauen, wo er, glaube ich, 1 oder 2 Wochen alt war. Da war er so groß wie ein kleiner Finger.
Boah.
Dann wollte man Peanut nennen zuerst. Aber dann irgendwie sind wir auf Momo gekommen.
Ja.
Und, ja, das heißt der Momo. Kleiner Chihuahua.
Du bist einer, glaube ich, von den einzigen, die wirklich so viel Sponsoren haben, dass du dich wirklich voll nur aufs Training konzentrieren kannst, oder?
Ja, es ist wirklich, ich bin sehr dankbar für meine Sponsoren. Und das ist natürlich, macht das einen brutalen Unterschied. Also da braucht man gar nicht reden. Also das ist eine Hilfe, die wenigsten Sportler haben. Und halt auch irgendwie, natürlich, weißt du, ich gebe schon auch Privatstunden und mache so auch was. Also nur von dem wird es jetzt auch nicht ausgehen.
Ja.
Aber natürlich, es ist ein Luxus, den man in dem Sport heutzutage kaum mehr hat, sage ich mal so. Und den ich aber auch nutze. Also ich sage mal so, ich fühle mich dann auch irgendwie verpflichtet und ich fühle mich, wie wenn ich das nicht denen schuldig bin, aber irgendwie auch schon, weißt du, man, also
ja.
ich will das denen irgendwie nicht, dass die da einen Glauben und einen Vertrauen in den Falschen stecken, blöd gesagt,
ja.
Sondern ich will das denen wirklich sagen, dass ich jeden Tag Vollgas gebe, egal ob es mich schert oder nicht, also schert ist ein steirischer Bericht, egal ob ich Lust habe oder nicht,
ja.
Egal ob ich miert bin, egal ob ich nicht meine Drills machen will, wo wir bei dem Punkt vorher sind. Wie gesagt, Sparring wäre lustiger jeden Tag, aber ich schaue, dass ich jeden Tag das meiste raushole, dass ich jeden Tag besser werde, wie am Tag vorher. Und wenn es nur um 0,1% besser wird, am Ende des Jahres summiert sich das. Und nach ein paar Jahren ist das richtig viel, dann hast du doppelte Steigerung. Und das ist es einfach, auf das es ankommt. Und ich würde es denen so irgendwie zurückgeben, weil viele meiner Sponsoren unterstützen mich seit meiner Amateurkarriere und, sage ich mal, einfach weil sie mich als Person mögen und weil sie dann mich glauben und mein Engagement im Training sehen und da halt einfach ein bisschen helfen wollen, wo es halt geht und nicht, weil sie jetzt einen großen Werbeeffekt erhoffen, weißt du,
ja.
Und das weiß ich einfach so sehr zu schätzen und bin ich so dankbar dafür und darum, ja, versuche ich das einfach auf die einzige Art zurückzugeben, die ich kann. Und das ist halt einfach 100% zu geben, jeden Tag und nie Ausreden zu haben, warum ich nicht trainieren kann oder warum ich nicht die extra Cardio-Einheit mache oder warum ich nicht die extra Sonntag-Einheit mache, sondern wirklich einfach immer komplett mich einzuhängen und versuchen, die beste Möglichkeit von mir selbst zu werden und dass es halt ausgeht.
Das finde ich voll schön, ja. Jetzt habe ich mir kurz davor überlegt, okay, wie du gesagt hast, deine Mama hat schon so Probleme damit gehabt, dass du Volleyball machst da in Graz. Was sagst du denn jetzt dazu, dass du die da ja regelmäßig ein bisschen ja, schlägerst?
Ja, leider. Ich verstehe sie das überhaupt nicht.
Ja.
Inzwischen ist es ein bisschen besser. Also inzwischen sagt, also am Anfang war sie halt komplett dagegen. Wobei, stimmt gar nicht, am Anfang war sie nur so halbwegs neutral dazu. Hat sie sich halt so gedacht, mehr oder weniger, ja, ist jetzt so ein bisschen ein Hobby. Und ich habe es auch immer sehr verharmlost. Sie hat es jetzt nicht kennt, mehr oder weniger. Und ich habe es halt eher verharmlost. Und dann bei meinem vierten oder fünften Kampf was zuschauen. Das war jetzt nur ein Amateurkampf, aber früher war ja Amateur noch ein bisschen anders wie jetzt. Also wir haben auch dünne Handschuhe gehabt, keine Schimmernschützer.
Ja.
Also das war wie im Prinzip wie, ja, egal, jetzt ist ja alles mit dicken Handschuhen, mit Schimmernschützer und so weiter, was eh super ist, damit die Leute mehr Erfahrung sammeln können, ohne sich zu verletzen. Aber früher war das halt noch nicht so. Und dann war sie zuschauen und ist direkt ringside gesessen, oben bei einer Hausgala, wo es 1,5 Meter weg vom oder 1 Meter weg vom der ersten Reihe von der Action sitzt und das Blut ihr ins Gesicht spritzt. Also, also das war dann, glaube ich, ein ziemlicher Schock für sie. Ja. Und darum ja, kann man das auch nicht so verübeln, aber das versteht sie halt leider nicht so. Und ja, sie versteht halt nicht, wieso ich mir das antue, warum ich das meinem Körper antue, weil ich ja eigentlich andere Möglichkeiten gehabt hätte oder habe. Also ich hätte es jetzt unter Anführungszeichen nicht nötig gehabt oder es wäre nicht mein eigener Weg gehabt, weil mein Vater hätte eben eine IT-Firma gehabt.
Deswegen hast
damals,
du Informatik
genau, studiert. Und mir hat Informatik immer schon interessiert.
Ja.
Und ich hätte dort irgendwann auch einsteigen können oder selber was. Ich meine, in der IT-Branche findet man immer einen Job, ist super bezahlt und sicher besser bezahlt als kämpfen.
Ja. Und Sünder wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag sitzen.
Ist wahrscheinlich jeder Job. Aber das ist halt, ja. Drum ist schwierig mit meiner Mutter vor allem, aber ja.
Aber ihr habt
also
noch
inzwischen,
Kontakt?
Ja, natürlich. Aber es ist halt natürlich auch relativ wenig geworden, beziehungsweise wenig durch das, dass ich halt in Graz bin und halt einfach, ich habe halt einfach keine Zeit. Es klingt gemein, ja, man hat keine Zeit und so weiter, aber ich kann mir es halt einfach nicht erlauben, in einer Vorbereitung einfach nach Linz zu fahren am Wochenende oder sonst so nicht zu trainieren, weil mir fehlt die Zeit. Und wenn ich dann da mit der Familie rumhänge, da kann ich mich auch nicht gescheit erholen, dann ist sie dort wieder irgendwas, weil dort gibt es immer irgendwas, weißt du, ist ich nicht mein gutes, gescheites Essen, dann wird der Weltcup schwieriger, dann es ist einfach verdammt schwer und ja, sie hat auch eben viel zu tun immer und ist immer viel unterwegs und schafft es leider auch eigentlich fast nie nach Graz und darum, also mit meiner Mutter eher sehr wenig Kontakt, mit dem Papa nur ein bisschen mehr, dem Tagkampfsport da, der ist ja, natürlich am Anfang war es auch ein Schock, wo ich gesagt habe, das ist unter Anführungszeichen das Studium schmeiß und jetzt Profisportler werde. In einem Sport, den man eigentlich nicht wirklich kennt in Österreich. Und ja, aber er hat es auch verstanden und weil er hat früher auch, oder er hat Volleyball gespielt früher.
Okay.
Die Volleyball-Dings.
Also kommt nicht von irgendwo her.
Genau, also er versteht schon irgendwie und ja, er hat mich auch unterstützt am Anfang für eine Amateurkarriere. Und ja, das ist halt, der versteht das und der ist auch bei den Kämpfen immer wieder zuschauen und wenn er es nicht zu den Kämpfen schafft, dann holt er sich einen Fight Pass und schaut das über das Internet und so. Ja. Also der Papa, dem taugt das schon. Also das ist so nicht.
Und vor allem, du kannst ja immer noch jederzeit das Studium fertig machen oder nochmal starten.
Ja, sicher, aber es wäre halt natürlich schon schwierig, also das wüsste ich schon, weil. Also, wie gesagt, ich bin jetzt 27, das heißt, das war mit 19 oder was, wo ich aufgehört habe. Das heißt, das war mit 20, wo ich es aufgehört habe dann, aber das war vor 7 Jahren, also da muss ich im Prinzip wieder bei Null anfangen, weil es ist nicht so wie jetzt irgendein, weiß nicht, anderes Studium, die halt einfach auswendig lernen für jede Prüfung sind, sondern es ist extrem aufbauend.
Okay.
Und vor allem der Mathe-Teil ist im Informatikstudium verdammt schwierig.
Ja.
Also so Analysis und so heißt das und also ist schwierig und ist sehr aufbauend und durch das ich jetzt komplett weg bin von der Mathematik für 7 Jahre, wäre es wahrscheinlich, es geht sicher und ich würde sicher schaffen, wenn ich mich komplett jetzt sage, wenn ich mich Vollgas da
reinhaust,
drauf einhaue, aber ja.
Du, apropos Weightcut, du hast es davon angesprochen, ich glaube, du hast für den Kampf jetzt an, du hast gesagt, du hast noch nie so einen schweren Weightcut gehabt und du hast 10 Kilo in einer Woche abnehmen müssen, das ist schon ein bisschen hart
gewesen. Ja, mehr sogar diesmal. Ich glaube, ich war von 96 angefangen, glaube ich, im Montag, so 96, 84 Jahre. Das war echt.
83,9 hast du, glaube ich, gekämpft.
Ja, genau. Also es war echt ein richtig gemeiner Weightcut. Ich habe quasi bei mir war immer das, ich habe entweder 77 gekämpft oder 84. Ja. Ich habe zwar in der Amateurkarriere alles ausprobiert, 77 ausprobiert, ich habe 84 ausprobiert, ich habe sogar 93 ausprobiert. Ich wollte sogar also einen Zeitpunkt geben, wenn wir uns dachten, okay, je schwerer man ist. Okay, also die meisten Leute haben ja die Philosophie im Kampfsport, hey, ich will leichtere Gewichtsklasse, leichtere Gewichtsklasse, weil dann bin ich der Stärkere. Aber das ist ja genau gleich schwer, weißt du, man. Also nicht wirklich, aber irgendwie ist es halt in einem drinnen, weil man sich halt selbst einmal, ich glaube, es hängt ja damit zusammen, dass man selbst so ein bisschen ein Eigenbild von sich hat quasi und sich immer vergleicht mit anderen natürlich auch optisch. Und wenn du jetzt natürlich einen 77 anschaust und du hast ein fixes Eigenbild unter Anführungszeichen von dir, schaust einen 77 an, schaut der natürlich harmlos aus wie ein 93er. Beim 93er denkst du, auch wenn du selber dann ein 93er bist, aber du denkst trotzdem, boah, das ist ein Monster. Und beim 77er denkst du auch den Vernoschi, weißt du, man, blöd gesagt. Also so ist bei mir zumindest. Der ist kleiner, der schaut nicht so kräftig aus. Wenn ein 93er kämpfen müssen, dann denkst du, weißt du, man. Und, aber eigentlich ist das die falsche Herangehensweise meiner Meinung nach, weil je höher die Gewichtsklasse,
desto stärker bist du.
Ja, erstens das und umso weniger dicht ist die Konkurrenz. Wenn man sich anschaut, im Leichtschwergewicht ist zwar auch noch dicht, aber schon einiges weniger. Und im Schwergewicht ist es im Prinzip, weißt du, wie viele gute Schwergewichte gibt es? Da bist du sofort oben, wenn du gut bist.
Ja.
Und darum, wir haben es probiert, im Amateur habe ich probiert, dass ich mich ins Schwergewicht auf isst und habe wirklich jeden Tag mal über 10.000 Kalorien eingestopft und habe gegessen, aber dann irgendwann habe ich Magenprobleme gekriegt.
Das verstehe ich.
Und es war dann noch am Kampf, dann in Wales, glaube ich, war das, da gekämpft und dann habe ich irgendwas drauf. Hey, genau, ich wollte dann nochmal noch drauf. Ich wollte dann noch neben dem Sport, nachdem ich fertig war mit der Fitnessbetreuerausbildung, und dachte, vielleicht geht nebenher ein Studium Sportwissenschaften.
Ah ja.
Da habe ich dann die Aufnahmeprüfungen gemacht und die war eben Montag, Dienstag, Mittwoch und am Samstag davor habe ich einen Kampf gehabt. Und es waren 3 Runden ohne Schienbeinschützer, eben wie wir geredet haben, und voll viel gekickt und meine Fußsohlen und Schienbeine haben einfach so weh. Und dann habe ich mir halt für die Sportaufnahmeprüfung einen Haufen Ibuprofen reingehaut. Und deshalb war dann der finale Kick quasi für meinen Magen und dann habe ich die kompletten Magenprobleme gekriegt für ein, zwei Monate. Und dann habe ich extrem viel abgenommen wieder.
Ja.
Und dann haben wir einfach gesagt, okay, nein, das ist nicht, also Schwergewicht wird es nicht spielen für mich.
Ja.
Und dann haben wir halt geschaut, okay, ja, und 93 ist auch, wird zwar wahrscheinlich gehen, aber ist jetzt, da ist jetzt nicht, das, die Dichte ist jetzt nicht so viel geringer.
Ja.
Und ich bin nicht wirklich ein 93er, das ist auszahlt, sage ich mal. Und darum haben wir immer gependelt zwischen 84 und 77. Und jetzt haben wir halt quasi gesagt, ja, hey, wir müssen uns jetzt entscheiden, weil wir müssen irgendwo gerankt werden.
Mhm.
Weil ich habe dann das Problem im Ranking, dass ich in der 77 und der 84 gerankt bin, aber dass teilweise halt die Siege für die andere Gewichtsklasse dann nicht so wertig sind und so. Und bei der Cage wollte ich nur 77 kämpfen.
Mhm.
Habe dann den Gegner, der eingesprungen ist, weil der ja auf 2 Wochen eingesprungen ist, habe ich dann Catchweight gekämpft auf 80. Was mir getaugt hat, habe ich nicht so viel Gewicht machen müssen. Und danach habe ich mir gesagt, okay, passt, ich gehe 84, weil das war im Arsch ein richtig schwieriger Weltcut auf 80. Und dann habe ich mir halt irgendwie so gedacht, okay, da ich jetzt eher 84er bin, das kann ich essen.
Ja.
Und dann habe ich aber, ich glaube, dann war mein Urlaub die Woche nach der Cage und dann bin ich zurückgekommen und habe 100 Kilo gehabt.
Oh,
und dann boy. Gedacht, das erste Mal, dass ich über 100 gehabt habe, das erste Mal dreistellig auf der Waage. Fuck. Dann halt ein bisschen abgenommen noch zu Ding hin, aber halt trotzdem einfach nur gegessen, sage ich mal.
Was hast du alles gegessen, bitte?
Ja, schon, also ich kann schon gegönnt? Ordentlich essen.
Ja.
Und jetzt wird es vielleicht ausgehen in Schwergewicht.
Ja.
Aber ja, jetzt habe ich die Freundin, die kocht.
Ja.
Früher habe ich das. Aber ja, ja, ist halt blöd gewesen dann sozusagen und dann der Weltcut ist irgendwie nicht perfekt gelaufen. Ich hab ein bisschen zu wenig Wasser getrunken, also das Waterloading habe ich glaube ich nicht perfekt gemacht in der Woche vor dem Kampf. Ich habe ein, zwei Tage irgendwie ein bisschen, weil ich sonst irgendwie viel zum Tun gehabt habe, ich habe einfach ein bisschen vergessen zu trinken, blöderweise. Also
okay.
Ich sag, man muss in der Woche vor dem Wiegen, wenn man Waterloading macht. Schau, dass ich so um die 10 Liter Wasser trinke am Tag.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, und das habe ich halt leider an ein, zwei Tagen
nicht ganz geschafft,
aber nur 4 Liter normal halt. Und ich glaube, dass deswegen ich mir dann eben so schwer dann habe, dass ich das Gewicht mache. Weil ich bin dann auch zum, und dann habe ich nur das Problem gehabt mit der Waage. Dass ich das Gewicht brauche, ich habe selber zwei Wagen mitgehabt. Ich habe immer zwei Wagen mit, damit ich sehe, meine eigenen zwei Wagen. Habe das Gewicht halt gemacht und habe es halt gehabt, meine 83, 8 oder so.
Ja.
Dann bin ich zum Weigh-in gefahren und dann habe ich 84,5 gehabt.
Oh mein Gott.
Und dann habe ich gedacht, oh, na, weißt du, und dann der Gegner natürlich, ist ja kein Trottel, weißt du, meine Weise, er hat gesehen, wie ich ausgeschaut habe, ich war fertig gefahren. Er hat gesagt, ja, nein, ich so, ja, hey, ich gebe dir 20% meiner Gage, ich gebe dir, wurscht, ich gebe dir sogar 50% von meiner Gage, es ist mir wurscht, dass der bitte. Also nein, du musst Gewicht bringen. Und dann, dann haben wir einen Schwitzanzug ausgepackt, von wem dort, bin nochmal in die Sauna gefahren, habe dann nochmal 2 Aufgüsse in der Sauna dort mitgemacht.
Oh, grausig.
Dann waren wir echt schon schwindelig, also ich kann mehr stehen oder gehen können. Und dann halt noch zurück und dann, ja, dann habe ich die 83 Knei gehabt. Also das war echt, weil da war man echt schwindig. Also ich bin dann beim zweiten Durchgang bin ich gar nicht mehr bis zum Ende geblieben. Also da bin ich da 5-6 Minuten vor dem Ende eigentlich rausgegangen in der Sauna. Aber ich habe gesagt, okay, wenn ich das Gewicht jetzt nicht habe, dann werde ich da wahrscheinlich ohnmächtig in der Sauna und dann ist es auch nicht wert, weißt du, man. Weil da, also es hat quasi geheißen, ich darf kämpfen.
Mhm.
Aber es ist halt dann kein Titelkampf und ich kriege den Titel nicht, wenn ich gewinne, quasi, wenn ich das Gewicht nicht bringe. Aber dann bin ich halt zurückgefahren einfach und habe dann die 83 Knei Gott sei Dank gehabt. hat mich super aufgeladen, danach haben wir wieder super gefühlt. Ja. Also da gibt es eh nie Probleme, wenn man das richtig macht, das Aufladen wieder.
Ich glaube, mal 10 Kilo wieder auf.
Ja, genau. Dann am nächsten Tag habe ich eh wieder 94 gehabt oder so. Und ich glaube, eben jetzt zwischen 93 und 95 habe ich dann gehabt, wo ich gekämpft habe.
Ja.
Wie immer circa, also so knapp 10 Kilo schaffe ich wieder, dass ich drauf packe.
Das ist ziemlich gut. Du, bevor ich dich jetzt in dein Training entlasse, weil es ist schon recht spät, wir haben schon ein bisschen überzogen, möchte ich mit dir nur noch kurz über UFC 276 sprechen. Ja. Es waren richtig geile Kämpfe und wir wissen, Max Holloway hat gekämpft und Donald Cerrone hat gekämpft und Cerrone, Cowboy, hat die Handschuhe in die Ringmitte gelegt und ist jetzt in Sportlerpension gegangen. Und was ich gesehen habe, richtig cool, du hast mit beiden Kämpfern schon Fotos gemacht.
Ja, voll.
Wie ist es, solche Persönlichkeiten persönlich zu treffen?
Ja, das war ich damals 2016 in Vegas quasi. Da war ja, wo wir dort waren, bei der Amateurweltmeisterschaft, war ja die große UFC 200.
Ja.
Also die war dort,
Gott,
genau.
Das war
cool. Da waren alle Kämpfer quasi, mehr oder weniger. Und ja, da haben wir die halt getroffen quasi beim am Weg zur Afterparty.
Mhm.
Also in so einem Casino in Vegas davor.
Habt ihr mit denen gefeiert?
Nein, gefeiert nicht wirklich. Aber halt kurz ein bisschen gequatscht. Also so ja, hey, ich bin auch ein Kämpfer, bla bla bla. Aber sie waren beide halt beide echt cool und so. Man hat zuerst diesen Star-Effekt, boah, was der, und dann aber irgendwie letztendlich ist er eigentlich eh nur
ein Mensch.
Ganz normal, weißt du, wie jeder andere und voll freundlich und ja, wie alle anderen Menschen. Weißt du, man ist ja nichts Besonderes unter Anführungszeichen, aber es ist halt irgendwie cool, dass man dann sieht, und sie sind beide auch so wirklich so down to earth gewesen, weißt du, man überhaupt nicht abgehoben. Voll freundlich, voll lieb und so, ja, sieh, komm her, mach mal ein Foto, ja, cool. Und einfach wirklich zwei klasse Leute und
klasse Kämpfer.
Wirklich klasse Kämpfer beide, also Hut ab.
Ja.
Förmlich Hut ab beim Cerrone, der so gut ist jetzt ab.
Der hat
aber
den Hut
aber,
ein, nie mit
aber, ja, der hat eine Wahnsinnskarriere gehabt, einer der wenigen Leute, der so viele Kämpfe das geschafft hat, in der UFC zu bleiben und immer halbwegs relevant zu bleiben.
Ich habe 48 Kämpfe in WFC und UFC gemeinsam, das ist ja unglaublich.
Ein Wahnsinn, also und sie permanent mit dem Sport weiterentwickeln, das ist ja auch das Faszinierende.
Ja.
Das schaffen ganz wenige, weil der Sport entwickelt sich halt einfach von Jahr zu Jahr. Oder alle zwei, drei Jahre spätestens gibt es einen riesen Sprung wieder in dem Sport und das entwickelt sich permanent weiter.
Das kommen immer wieder frische, neue, junge.
Ja, genau, das
hungrige.
Auch, aber einfach auch vom,
von der Technik
sagen,
her,
vom technischen Aspekt her und vom stilistischen her. Und wenn es da UFC, man da im Hintergrund, ich weiß nicht, das ist das eh.
Ja, wir haben da ein paar Bildschirme neben dem Cage.
Das sind die ersten paar UFC-Knockouts da.
Nick Diaz gerade.
Ja, genau, wenn du das anschaust. Das ist unter Anführungszeichen jetzt nicht einmal wirklich das Niveau, was da von einem mittelmäßigen Profi heutzutage ist. Also es entwickelt sich permanent so weiter und es kommen neue Techniken dazu, neue besseres Distanzgefühl, alles einfach. Und er hat es einfach immer geschafft, mit dem Sport irgendwie mitzugehen und das ist einfach ganz selten. Weil die meisten irgendwann, was der dann sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, irgendwann machen sie nur mehr ein Sparring. Einer Training, was sowieso gewohnt sind, wo sie sich wohlfühlen und gehen dann nicht mehr aus der Komfortzone und machen keine neuen Techniken mehr, dann nicht mehr so viel drillen und dann bleibst du irgendwann stehen, verlierst den Anschluss.
Genau. Wer ist dein Vorbild oder dein Lieblingskämpfer?
Schwierig. Also lange Zeit war es immer der Conor, weil er war genau, wo ich quasi so intensiv angefangen habe mit dem Sport, das ist so 2015, 2016. Wo ich wirklich angefangen habe, aktiver zu kämpfen und mir das halt wirklich ernst zu nehmen. Das war so gerade der Anfang von der Conor-Ära quasi, wo da gerade ins Ding ist. Und darum hat er mir halt damals Vollgas taugt und so. Und jetzt, ich sag mal, ja, jetzt lebt er halt noch, aber wie gesagt, ich verstehe es, was der immer, der hat alles erreicht, was er erreichen wollte und hat so viel Kohle gemacht und ich meine, irgendwann musst du leben auch, weißt du, man, und ich finde jeder, der sich jetzt bei einem Herz, das sollst du trainieren, das sollst du nicht, Hey, er hat 10 Jahre von seinem Leben, hast du mal komplett trainiert und im komplett Entzug gelebt und
das Kämpferleben
isoliert lebt. Das Kämpferleben, was kein lustiges Leben ist. Weißt du, man, du kannst keine guten Sachen essen, musst immer früh schlafen gehen, du trainierst zweimal, dreimal am Tag, dir tut alles weh. Die Zeit, wo du nicht trainierst, schlafst du meistens. Du hast keine Zeit für Freund wirklich, auch für Familie oder für Freunde und so. Alles extrem schwierig. Reisen, kannst du alles vergessen, das Kämpferleben lebst, sonst wirklich nach oben willst, was er wollte und was er geschafft hat und hat alles dafür aufgeben. Und irgendwann muss der Punkt da kommen, wo man sagt, okay, jetzt lebt er halt ein bisschen und er hat alles erreicht, er ist super erfolgreich, also wieso sollte er nicht jetzt einfach leben dürfen? Und das finde ich ein bisschen ungut auch von den Leuten, dass sie ihm dann quasi das jetzt vorwerfen, dass er halt jetzt lebt. Ja. Aber ist halt so, denen kannst du das eh nie recht machen, sagen wir mal so. Und sonst finde ich in GSB auch noch sehr bewundernswert.
Ja.
Weil er halt auch,
passt.
Genau, und weil er einer der wenigen ist, der das auch macht quasi, weil er sie auch diese, was wir beim Cerrone kurz angesprochen haben, diese kontinuierliche Weiterentwicklung mit dem Sport. Er war damals seiner Zeit extrem voraus, wenn du seine alten Kämpfe in seiner Ära quasi anschaust. Er war damals schon mit dem Zusammenput von Striking zu Grappling zu und im Clinch auch viel schlagen und am Boden viel schlagen und so weiter. Er war damals schon sehr seiner Zeit voraus, sagen wir mal so. Was jetzt natürlich nicht mehr voraus wäre, aber dann, wo er dann sein Comeback und Anführungszeichen gehabt hat gegen Bisping, trotzdem nur echt, da hat man klar gesehen, okay, er war die ganze Zeit im Training, hat sich weiterentwickelt, er kämpft das moderne MMA. Er hat nicht so gekämpft wie vor 4 Jahren, wo er zwar seiner Zeit voraus war, aber es ist trotzdem nur das alte MMA war, unter Anführungszeichen, sondern er komplettes moderne MMA kämpft. Und das ist halt einfach, finde ich, echt Respekt. Also Hut ab, wenn das jemand schafft, dass er sich über so viele Jahre lang immer weiterentwickelt und immer besser wird. Und ja, er hat halt auch dann den Durchbruch geschafft in so jetzt als Menschen, als es sind ein Haufen Filme und was weiß ich.
Ja.
Also es ist halt auch immer cool zu sehen, genau.
Ja. Flo, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in dein Leben und die offenen Worte.
Gerne. Danke dir.
Das war Podcast Folge 70 mit Florian Abberger. Leute, ich kann es gar nicht erwarten, endlich aus meiner Wohnung wieder auszudürfen und mit Michelle nächste Woche den Fight Report aufzunehmen. Der könnte diesmal ein bisschen länger werden als geplant. Freut euch drauf. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.